Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Philipp May, schönen guten Abend. Die Missstände in der Fleischindustrie beheben, das möchte jetzt auch die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, und hat sich bei einem Gipfel mit Branchenvertretern beraten. Was dabei herausgekommen ist, gleich Thema bei uns. Außerdem die Rückholaktion für die Urlauber zu Beginn der Corona-Pandemie. Jetzt hat das Auswärtige Amt die Kosten beziffert und die Flügelkämpfe bei der AfD gehen in die nächste Runde. Und ab 18.40 Uhr vertiefen wir dann in unserer Reihe Hintergrund das deutsche Dilemma aus wirtschaftlicher Sicht. Eine Exportnation spaltet Europa. Keine 2 Monate ist es her, da war Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zu Gast in der Kochshow von Starkoch Johann Lafer. Ziel: Klöckner und Lafer wollten zeigen, wie gut man billig kochen kann.
Dann unter die Hackfleischmasse, dadurch hat man natürlich weniger Fleisch, das ist günstiger.
Auch,
Das Brot natürlich, und man kann halt einfach auch die Frikadellen damit sehr schön weich machen. Die werden dann fluffig
und
schön
saftig. Und
genau,
ist gut,
genau.
Gell?
Ja, und das Beste, diese fluffigen, schön konsistenten Frikadellen, die waren gar nicht teuer. Denn, das war in dem Video auch gut zu sehen, es wurde gekocht mit feinstem Billigfleisch vom Discounter. Die Bedingungen für Mensch, Tier und Umwelt, unter denen dieses Fleisch in die Supermarktregale kommt, die waren zwar auch schon Anfang Mai seit Jahren bekannt, aber es brauchte eben erst einen Corona-Ausbruch bei Europas größtem Fleischproduzenten Tönnies, bis diese Erkenntnis auch im Bundeslandwirtschaftsministerium angekommen ist. Heute also ein Gipfel gegen Billigfleisch mit Klöckner und einigen Branchenvertretern in Düsseldorf. Von dort berichtet Wolfgang Otto.
Der große Corona-Ausbruch beim Branchenriesen Tönnies hat die Fleischindustrie unter Druck gebracht. Für die 3 CDU-Landwirtschaftsministerinnen des Bundes und der Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist die Schlussfolgerung klar. In der gesamten Produktions- und Lieferkette muss es einen Systemwechsel geben, vom Stall bis zum Teller.
Allen ist klar, heute in diesem Gespräch, es wird keine zweite Chance geben. Für die gesamte Branche,
meinte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Der wichtigste Hebel zur Reform: Fleisch sollte teurer werden.
Denn Fleisch und Wurst sind nicht irgendeine Ware, sondern dafür haben Tiere gelebt, sind geschlachtet worden. Und Fleisch soll keine Luxusware für Reiche werden, aber auch keine Alltagsramschware.
Deshalb schlagen die 3 Landwirtschaftsministerinnen von der CDU eine Tierwohlabgabe vor. Der staatliche Aufschlag auf den Fleischpreis soll Bauern zugutekommen, die mit dem Geld ihre Ställe artgerecht umbauen. Barbara Otte-Kienast, Agrarministerin von Niedersachsen.
Unsere Landwirtinnen und Landwirte sind bereit, ihre Betriebe umzustellen, ihre Ställe umzubauen. Aber sie können es nicht alleine schaffen. Es bedarf Geld.
Weiterer Vorschlag: eine Verschärfung der Wettbewerbsregeln, um den Verkauf von Fleisch unter dem Einstandspreis zu unterbinden. Prüfen wollen die Ministerinnen, wie man unfaire Handelspraktiken und Lockangebote beim Fleisch unterbinden kann. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner warb erneut für neue Tierwohl-Label auf den Fleischverpackungen.
Wir haben die Kriterien vorgelegt bei Schweinen. Wir werden weitere Kriterien vorlegen. Auch das haben wir heute vereinbart bei weiteren Tierarten. Und jetzt ist natürlich der Bundestag am Zug, die Fraktionen, dass sie sich dieses Gesetzes auch annehmen. Da gibt es aus unterschiedlichen Richtungen unterschiedliche Interessen, aber der Verbraucher braucht auch Orientierung.
Die 3 Agrarministerinnen signalisierten auch ihre Unterstützung für die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Werkverträge in der Fleischindustrie zu unterbinden. Julia Klöckner registrierte da heute Bewegung, auch bei den Schlachthofbetreibern.
Die Fleischbranche gibt den Widerstand gegen das Verbot der Werksverträge auf.
Doch ansonsten sei noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten für das Reformpaket, sagte Ursula Heinen-Esser, Landwirtschaftsministerin aus NRW.
Dieses Umsteuern des Gesamtsystems muss von allen mitgetragen werden, weil es doch, das haben wir in der Diskussion heute auch gemerkt, an der einen oder anderen Stelle auch schon mal eine kleine Beharrungskraft gibt.
Deshalb wollen die 3 Agrarministerinnen von der CDU nun werben für ihr Reformvorhaben. Bei Amtskollegen aus anderen Bundesländern und bei Parlamentariern aller Parteien.
Konsequenzen aus dem Tönnies-Skandal: Politik und Handel haben in Düsseldorf über bessere Bedingungen in Ställen und Schlachthöfen beraten. Der Beitrag von Wolfgang Otto. Schauen wir auf die aktuelle Lage in den besonders betroffenen Landkreisen in Gütersloh und Warndorf, wo ja seit Dienstag wieder das öffentliche Leben heruntergefahren ist. Unser Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen, Moritz Küpper, ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Küpper, es gibt neue Corona-Fallzahlen. Wie sehen die aus?
Ja, es gibt Zahlen aus den beiden Kreisen, diesen betroffenen Kreisen Warendorf und eben vor allem Gütersloh. Die Botschaft: wohl weiterhin wenig Anzeichen für eine Übertragung in die übrige, die restliche Bevölkerung abseits der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Tönnies. Diese gut 7000 Menschen stehen ja weiterhin unter Quarantäne. Also 55 Menschen abseits dieses Tönnies-Komplexes sind, Stand heute laut offiziellen Zahlen des Kreises, in Gütersloh mit Corona infiziert. Gestern lag dieser Wert bei 45 Menschen, also ein leichter Anstieg um 10 Infektionen. Und es ist wohl auch so, das wurde gestern bestätigt, dass bei diesen Menschen durchaus indirekt eine Verbindung zu Tönnies-Mitarbeitern gezogen werden kann. Nun wird einfach weiter getestet, mehr getestet. Seit heute Abend gibt es dort insgesamt 6 Diagnosezentren mittlerweile für kostenlose Tests. Der Ansturm hat allerdings interessanterweise ein wenig nachgelassen. Und im benachbarten Kreis Warendorf, da scheint sich die Situation ja deutlich zu entspannen. Das Virus ist dort auch wohl nicht auf die restliche Bevölkerung übergesprungen. Der WDR berichtet dort von Ergebnissen, dass von den bisher 7000 Tests, die vorgenommen waren, 25 positiv seien. Das sind 0,3%. Und der sogenannte 7-Tage-Inzidenz, der ist auch wieder unter diese wichtige 50er-Marke gefallen, liegt nun bei 47,99 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen 7 Tagen.
Jetzt ist Ferienbeginn. In Nordrhein-Westfalen gibt es mittlerweile so etwas wie eine einheitliche Linie bei den Bundesländern, wie man mit Reisenden aus den betroffenen Gebieten verfährt?
Nein, eine einheitliche Linie gibt es da nicht. Es hängt von der Region, von dem Bundesland zu Bundesland ab, wie das aussieht. Der föderale Flickenteppich, der scheint sich da ein wenig zu verfestigen. Also in Niedersachsen beispielsweise, benachbart dort, gelten die Corona-Reisebeschränkungen explizit für diese beiden Kreise, Gütersloh und Warendorf, egal ob diese unter der 50er-Marke liegen oder nicht. In Schleswig-Holstein gibt es ja eine Quarantäneregel, also da wird rückwirkend geschaut. Wer heute in Warendorf war, also jetzt nicht mehr über dieser Marke, dann einreist, ist alles okay. War man jedoch in den letzten Tagen in Warendorf, dann gilt man wieder sozusagen als jemand aus Risikogebiet und weiterhin die Beschränkungen. Anderswo in Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, aber nun auch in Hessen, dem Saarland und Rheinland-Pfalz gilt, wer aus einem Risikogebiet kommt, aktuell eben nur Gütersloh, der braucht einen negativen Corona-Test, um dort jeweils einreisen zu können. Da ist die Regelung, jeweils der Tag der Einreise entscheidet über Maßnahmen.
Herr Küpper, jetzt lassen wir uns noch den Fokus etwas weiten. Gestern Abend ist ein weiterer Infektionsherd bekannt geworden bei einem Dönerfleischproduzenten in Moers. Gibt es da einen neuen Stand?
Ja, da gibt es bei aller Vorsicht natürlich aktuell Entwarnungen von diesem Dönerfleischproduzenten, der ist aber auch nunmehr geschlossen. 260 Testergebnisse gab es dann heute Mittag, davon sind insgesamt 82 positive Fälle. Das ist nur ein geringer Anstieg zu gestern, da gab es ja schon diese 79 Fälle, weshalb man hellhörig wurde. Der Landrat Ansgar Müller von der SPD, der war entsprechend erleichtert.
Gegenüber den Befürchtungen, die man gestern haben musste, heute eine vorläufig etwas entspannter Situation. Wir liegen im Moment weit unter den Grenzen, die irgendein Handeln erfordern.
Das zeigt also diese 50er-Marke-Grenze. Allerdings zeigt es auch, wir werden diese Situation wie in Gütersloh-Warendorf oder eben nun in Moers wahrscheinlich in Deutschland häufiger erleben in den nächsten Tagen.
Die Lage in den Corona-Hotspots der Fleischindustrie hat uns unser Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen Moritz Küpper geschildert. Vielen Dank. Als im März innerhalb kurzer Zeit ein Land nach dem anderen aufgrund der Corona-Pandemie abgeriegelt wurde, saßen auf einmal über 240.000 Urlauber im Ausland fest. Mit teilweise großem Aufwand wurden viele von ihnen von der Bundesregierung zurückgeholt. Nun hat das Auswärtige Amt die Kosten dieser Aktion präsentiert und Klaus Remme hat die Preisschilder.
Weit über 200.000 Urlauber wurden während der Corona-Eskalation im Frühjahr aus allen Teilen der Welt zurückgeholt. Wer mit einem vom Auswärtigen Amt gecharterten Flieger abgeholt wurde, der hat vor Abflug die Zustimmung zu einer Kostenbeteiligung unterzeichnet. Rechtsgrundlage ist das Konsulargesetz. Man hat sich für ein pauschales Stufenmodell entschieden, unbürokratisch, transparent, im Einklang mit ähnlichen Forderungen anderer EU-Staaten. Das waren wichtige Motive, so heißt es aus dem Ministerium. Darüber hinaus wollte man eine gerechte und weitgehende Gleichbehandlung aller Betroffenen erreichen. Viele Urlauber sind auf anderen Wegen nach Deutschland zurückgekommen und mussten dafür Kosten tragen. Für die 260 Charterflüge und 12 teilweise gecharterten Flüge wurden folgende 4 Preisstufen festgelegt. 200 Euro für Flüge aus Nordafrika und den Kanaren, 500 Euro für Flüge aus dem südlichen Afrika und der Karibik, 600 Euro kosten Flüge aus Südamerika und Asien und 1.000 Euro werden für die Langstrecke Neuseeland und Australien fällig. Berechnet wird sitzplatzbasiert. Für Kinder unter 2 Jahren werden keine Bescheide verschickt. Es handelte sich bei allen Flügen um Economy-Tickets mit gleicher Bewirtung für alle Passagiere. Insgesamt sind durch diese Flüge Kosten in Höhe von 94 Millionen Euro angefallen. Die Passagiere tragen durch diese Bepreisung ca. 40% der Gesamtkosten. Darüber hinaus wird sich der Bund beteiligen. Weiterhin wurden Mittel aus dem EU-Zivilschutzmechanismus beantragt. Derzeit werden die ersten knapp 1.000 Zahlungsbescheide verschickt. Sie beziehen sich konkret auf 6 Flüge aus Marokko, Australien, Indien, Bolivien, den Philippinen und Togo. Insgesamt sind rund 67.000 Personen von den jetzt festgelegten Kosten betroffen. Davon kommen 7.600 aus anderen EU-Ländern und etwa 3.650 aus Drittstaaten. Auch Ausländer müssen bezahlen. Die Forderungen werden jedoch an die jeweiligen Herkunftsländer gestellt. Diese wenden sich dann an ihre Staatsbürger. Entsprechendes gilt für Deutsche, die mit ausländischen Rückholprogrammen geflogen sind. Die Rechnungsstellung durch das Auswärtige Amt wird sich über Monate hinziehen. In vielen Fällen liegen die notwendigen Dokumente, etwa Passagierlisten oder Einwilligungserklärungen, noch nicht geschlossen vor.
Die Kosten der Rückholaktion zu Anfang der Corona-Pandemie, Klaus Remme berichtete aus Berlin. Es sind turbulente Zeiten für die AfD. Die Umfragewerte sinken und interne Querelen zwischen dem rechten und dem äußerst rechten Lager drohen, die Partei zu zerreißen. Aufgehängt ist dieser Streit an der Personalie des Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz. Vor einem Monat wurde er vom Parteivorstand mit knapper Mehrheit rausgeschmissen. Dieser Rausschmiss ist letzte Woche aber von einem Berliner Gericht vorerst wieder rückgängig gemacht worden. Heute hat im thüringischen Suhl wieder der Parteivorstand getagt, beobachtet von unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhard. Herr Bernhard, ist Kalbitz Stand 18.21 Uhr gerade drin oder draußen?
Das war und ist die Frage des Tages. Gestern gab es ja Medienberichte, dass das Bundesschiedsgericht die einstweilige Aussetzung des Ausschlusses von Kalbitz ablehne. Deshalb war heute das Problem, keiner wusste so recht, ob Andreas Kalbitz Mitglied der AfD war oder ist oder nicht. Aber es gibt nun erstens die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts nach der Annullierung Kalbitz nicht wieder aufzunehmen, das ist den Parteien noch nicht zugestellt worden. Und zweitens ist auch noch die Frage, was ist höherrangig? Die Eilentscheidung des Berliner Landgerichtes von vergangener Woche oder die Eilentscheidung des Bundesschiedsgerichts? Kalbitz selbst sagt, natürlich bin ich Mitglied. Auch Roland Hartwig, der Parteijurist, sagt, die Eilentscheidung des Berliner Landgerichts ist früher ergangen und höherrangig. Und Jörg Meuthen sagte, er kenne das Ganze nur aus den Medien.
Wenn dem so ist, dann nehmen wir die zur Kenntnis. Dann müssen wir gegebenenfalls für den Fall, dass wir eine unklare Rechtslage haben, was nun ist, weil zwei Gerichte unterschiedlich geurteilt haben, auf zweierlei Arten und Weisen abstimmen. Aber das ist im Moment nicht der Sachverhalt, solange wir nicht zum Schiedsgericht vorliegen haben.
Also eine ziemlich absurde Situation. Kalbitz sitzt im Bundesvorstand, aber keiner weiß, ob seine Stimme auch zählen darf.
Und wie geht's in der Causa Kalbitz jetzt weiter?
Es gibt erstmal noch ein paar kleine verbale Scharmützel. Meuthen und Kalbitz versuchen sich gegenseitig schlecht aussehen zu lassen. Aber der Ball liegt jetzt beim Bundesschiedsgericht. Das will im Juli urteilen. Und dann kommt es darauf an, wenn Kalbitz nach dem Urteil des Bundesschiedsgerichts in der AfD bleiben darf, dann muss man sehen, wie Meuthen darauf reagiert. Ob er selbst einknickt und versucht, einen Burgfrieden zu schließen und dann mit Kalbitz und den Rechtsextremen auszukommen. Das wäre auch eine sehr wackelige Stabilität. Oder ob er den Bundesvorstand dazu bekommt, vor ein öffentliches Gericht zu ziehen, um es noch einmal versuchen, Kalbitz loszuwerden. Oder das Bundesschiedsgericht entscheidet, dass Kalbitz die Partei verlassen muss. Und dann wird Kalbitz kämpfen, wie er heute auch bestätigte.
Ich werde, und das habe ich ja betont, und das meine ich auch im Sinne des Wortes, alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten ausschöpfen.
Das heißt, er würde durch alle Instanzen gehen. Das hieß aber auch, dass sich das Ganze über Jahre hinziehen könnte. Jahre, in denen sicher Kalbitz-Positionen schwächer würden, aber auch die AfD gelähmt wäre. Und die braucht jetzt offensichtlich eine Richtungsentscheidung zwischen national-konservativ und völkisch bis rechtsextrem.
Mhm. Herr Bernhard, Sie haben es gerade schon angedeutet, auch Jörg Meuthen hat Gegenwind, seine Verwicklung in die Parteispendenaffäre. Auch das war heute ein Thema. Wie ist da der Stand?
Er wollte das Thema vom Tisch haben, weil es ihn persönlich belastet. Er hat ja geldwerte Sachleistungen im Wahlkampf in Höhe von etwa 90.000 Euro entgegengenommen, Plakate, Flyer, Anzeigen. Die Bundestagsverwaltung hat die dreifache Summe als Strafe festgelegt, fast 270.000 Euro. Ursprünglich wollte die AfD weiter gerichtlich dagegen vorgehen. Nun ist heute im Bundesvorstand abgestimmt worden, dass es keine weitere Gerichtsverfahren geben wird. Eine knappe Entscheidung, nur 61% dafür. Viele waren dagegen, die sagten, es gäbe gute Chancen, vor Gericht zu gewinnen. Aber nächstes Jahr ist ein Superwahljahr. Da wollte Meuthen das Thema vom Tisch haben. Lieber ein Ende des mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Er möchte da auch sauber dastehen und das nicht ewig an sich kleben haben. Aber es war auch nicht die einzige noch offene Spendengeschichte der AfD. Aber sie werden jetzt die 270.000 Euro Strafe an die Bundestagsverwaltung zahlen.
Die Causa Kalbitz und die Spendenaffäre. Der AfD-Parteivorstand hat getagt. Einschätzung dazu von Henry Bernhard. Vielen Dank. Vor 7 Jahren wurde die AfD gegründet, mit dabei viele enttäuschte ehemalige CDU-Mitglieder wie Alexander Gauland, denen die Partei unter Angela Merkel zu liberal geworden war. Das Ringen um den richtigen Kurs in einer immer bunter werdenden Gesellschaft, auch die CDU musste dabei ohne Frage federn lassen. Dennoch, für viele ist sie die letzte Volkspartei, die die Bundesrepublik noch hat, auch 75 Jahre nach ihrer Gründung. Heute feiert sie ihren Geburtstag ohne richtigen Festakt wegen Corona, dafür aber mit einem Film und einer digitalen Feierstunde. Stefan Detjen.
Ganz cool, ganz digital feiert sich die CDU zu ihrem 75. Geburtstag mit einem kurzen Film im Internet. Schnelle Beats, Schlagworte, Bilder folgen, Adenauer, Wirtschaftswunder, Kohl, Mauerfall, Merkel und Europa. Eine Partei im unermüdlichen Laufschritt durch die Geschichte, meistens damit beschäftigt, das Land zu regieren.
Verantwortung übernehmen.
Das ist halt gute Ansprache, digital, haben wir sehr viel dazugelernt seit dem letzten Jahr.
Freut sich Annegret Kramp-Karrenbauer über die rasante Selbstdarstellung aus der parteiinternen Werbeabteilung. Noch vor einem Jahr stand die Vorsitzende massiv in der Kritik, nachdem die CDU vom Videoerfolg des YouTubers Rezo überrumpelt worden war. Es war der Anfang vom Ende Kramp-Karrenbauers im Parteivorsitz. Das nahende Ende der Ära Merkel im Kanzleramt wird noch einmal auch mit einer innerparteilichen Weichenstellung einhergehen. In den Nachkriegsjahren wurde die CDU als politischer Verband neuen Typs gegründet. Nicht als Partei, sondern Union, die vereint, was in Gesellschaft und Politik in Deutschland bis dahin stets streng getrennt war. Auf dem Gründungsparteitag der CDU erklärte Konrad Adenauer dem staunenden Publikum:
Ich, der Katholik, habe vor wenigen Wochen zusammengesessen mit Bischöfen der evangelischen Kirche in vollster Einigkeit und in vollster Übereinstimmung.
Das christliche Menschenbild, Wertkonservatismus und liberale Überzeugungen nennen die Spitzen der CDU heute als Wurzeln ihrer Partei. Innerparteiliche Milieus, vom Arbeitnehmerflügel bis zur Mittelstandsunion, vom evangelischen Arbeitskreis bis zur Lesben- und Schwulenunion unter einen politischen Hut zu bringen, ist in einer zersplitternden Gesellschaft wieder zur großen Herausforderung geworden. Der Wille zur Macht hat die Partei immer wieder zusammengehalten. Auch Angela Merkel, die stets als Meisterin des nüchternen Pragmatismus galt, verabschiedete sich vor 1,5 Jahren auf dem Hamburger Parteitag mit einem politischen Glaubensbekenntnis aus dem CDU-Vorsitz.
Wir Christdemokraten grenzen uns ab, aber niemals grenzen wir aus.
2 Jahre später, im kommenden Dezember, soll in Stuttgart der Nachnachfolger Merkels gewählt werden. Ein Mann wird es sein, so viel ist gewiss. Ansonsten beteuert Annegret Kramp-Karrenbauer in diesen Tagen unermüdlich:
Im Moment interessiert in der Partei die Kandidatenfrage wirklich niemand. Wir sind damit beschäftigt, dieses Land gut durch die Corona-Krise zu bringen.
Corona und das Krisenmanagement der Bundesregierung haben die CDU derweil aus dem Umfragetief in Zustimmungswerte wie zu besten Zeiten katapultiert. In anderen Parteien wird schon wieder darüber diskutiert, ob es sich überhaupt lohne, eigene Kanzlerkandidaten aufzustellen. Die Grünen gratulieren der CDU mit einem Gastbeitrag ihrer beiden Vorsitzenden in der Frankfurter Allgemeinen, der sich wie eine kecke Liebeserklärung liest. Ihr seid so etwas wie die institutionalisierte Regierungspartei, die Grundversorgung im Kanzleramt, das Bayern-München der Politik, schreiben Annalena Baerbock und Robert Habeck. Selbst aus der Parteizentrale der Bayerischen Schwesterpartei in München hätte man die Geburtstagswünsche an die CDU wohl kaum euphorischer erwarten dürfen.
Stefan Detjen aus Berlin. 75 Jahre CDU, Sie haben es gehört, auch die Grünen haben gratuliert mit ganz warmen Worten. Auch das hat es früher so nicht gegeben, als die Grünen noch das Schreckgespenst der Bürgerlichen waren. Aber die Parteienlandschaft wandelt sich. Die Grünen sind mittlerweile in Umfragen bundesweit zweitstärkste Kraft und stellen in Baden-Württemberg selbst einen Ministerpräsidenten in Koalition mit der CDU. Und die einstige Ökopartei versteht sich längst nicht mehr nur als Mehrheitsbeschaffer für das linksliberale Spektrum der Gesellschaft. Das will die Grünspitze nun auch mit einem neuen Grundsatzprogramm zum Ausdruck bringen. Den Entwurf haben die Parteichefs heute vorgestellt. Johannes Kuhn.
Im Jahr 2002 regierte Bündnis 90 Grüne im Bund mit. Die Vorsitzenden hießen Fritz Kuhn und Claudia Roth. Und aus dem Jahr 2002 stammt auch das letzte Grundsatzprogramm der Partei. Im November soll mehr als eine Neuauflage verabschiedet werden. Das neue Grundsatzprogramm soll Führungsanspruch signalisieren.
Dieses Programm ist ein Anspruch, die Breite der Gesellschaft zu erreichen. Und die wichtigste Änderung ist, dass wir nicht mehr sagen, wir kümmern uns um Klimaschutz und wir kümmern uns um Biodiversität und Sozialpolitik und um Sicherheit, um Familie, um Vorsorge, um das Gesundheitssystem. Da kümmern sich andere schon drum.
So die Co-Vorsitzende Annalena Baerbock zum ersten Entwurf des Bundesvorstands. Den kann die Basis nun bis Ende Juli kommentieren. Man wolle Dinge anders machen, so das Versprechen, und zugleich zwischen den Spannungsfeldern Fortschritt und Bewahrung vermitteln. Baerbock beschreibt dies so.
Man muss sich nicht entscheiden zwischen guter Klimaschutzpolitik und sozialer Gerechtigkeit. Man muss sich nicht entscheiden zwischen Humanität und Ordnung und auch nicht zwischen Freiheit und Sicherheit, sondern man muss sich diesen Dilemmata, die immer wieder auch aufkommen, bewusst stellen.
Konkret bedeutet dies, dass die Einnahmen aus ökologischer Besteuerung an die Bürger zurückfließen sollen. Oder dass die Grünen sich bei neuen Technologien gegen Grundsatzurteile und für eine Abwägung entscheiden. Bei der Gentechnik zum Beispiel
ist eine Offenheit erkennbar, an der neuen Gentechnik zu arbeiten, aber eine strenge Regulierung bei der Zulassung. In der Logik heißt das, für die Zeiten, die kommen, wird man bei allen technischen Fragen immer überprüfen müssen, ob es hilft oder ob es nicht hilft.
So der Co-Vorsitzende Robert Habeck. Insgesamt rückt die Partei im Zuge der Corona-Krise die Gesundheitsversorgung nach vorne. Krankenhäuser und Pflegeheime sollen weniger profitorientiert arbeiten, die Gesundheits- und Sozialversicherung weiterhin in eine Bürgerversicherung umgebaut werden. Anders als versprochen hat der Parteivorstand im Entwurf noch keine Haltung zur Homöopathie entwickelt. Die Frage, ob Homöopathie eine Kassenleistung sein sollte, ist parteiintern höchst umstritten und gilt auch als Test, wie ernst es die Partei mit der Orientierung an der Wissenschaft meint.
Da kam Corona dazwischen und wir hatten Wichtigeres zu tun, als die Frage von Erstattung von homöopathischen Instrumenten im Gesundheitssystem zu diskutieren.
Derzeit rangieren die Grünen in einer aktuellen Umfrage von Infratest DIMAP bei 20%. Weiterhin weniger als vor der Corona-Krise, aber weiterhin deutlich zweitstärkste Partei. Dass das Vorsitzenden-Duo heute in einem FAZ-Gastbeitrag der CDU zum 75. Geburtstag gratuliert, passt dabei zur ausgerufenen Bündnisfähigkeit. Die beiden bescheinigen dem, so wörtlich, Tanker CDU in historischen Momenten Beweglichkeit und mahnen zugleich größere Schritte an. In einem aktuellen Spiegel-Interview erklärt nun zumindest auch der CDU-Vorsitzendenkandidat Friedrich Merz, sich die Führung eines schwarz-grünen Bündnisses vorstellen zu können.
Aus Berlin, Johannes Kuhn. Der Bilanzskandal und die Insolvenz des DAX-Konzerns Wirecard schlagen weiter hohe Wellen. Der vermeintlich innovative Zahlungsdienstleister, doch nur eine Luftnummer. Und keinem Kontrolleur fiel der mutmaßliche Milliardenschwindel auf. Deswegen ist jetzt die deutsche Finanzaufsicht unter Druck, ebenso wie die Rechnungsprüfer. Volker Fintermer.
Es steht schon außer Frage, dass der Wirecard-Betrug ein politisches Nachspiel haben wird, auch wenn die Debatte darüber noch am Anfang steht.
Ein solcher Skandal wie bei Wirecard muss ein Weckruf sein,
erklärt Finanzminister Olaf Scholz. Denn mit der Pleite einher geht erneut ein Versagen der Finanzaufsichtsbehörde BaFin, die nach der zurückliegenden EU-Finanzkrise eigentlich schon für eine deutlich effektivere Aufsicht über die Finanzdienstleister in Deutschland sorgen sollte. Jetzt stellen sich die Fragen erneut.
Dass wir mehr Aufsicht über und Kontrolle für die Finanzmärkte brauchen, als wir sie heute haben, das sind wir den Aktionärinnen und Aktionären, den Beschäftigten dieser Unternehmen und insbesondere dem Finanzplatz Deutschland und uns allen als Bürgerinnen und Bürgern schuldig.
Betont Olaf Scholz. Die Frage nach der Mitverantwortung des Ministeriums in der Angelegenheit, bei der schon länger erhebliche Zweifel bekannt waren, weist die Sprecherin des Ministers Christina Wogatzki heute erst einmal zurück.
Der Minister hat auch gesagt, erstens wird alles geprüft und durchleuchtet und zweitens nicht nur geprüft, sondern auch sofort an einem Konzept gearbeitet, was er in den nächsten Tagen erwartet.
Der Präsident der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, Felix Hufeld, sprach von einem Desaster und räumte Versäumnisse seiner Behörde ein. Der frühere grüne Finanzexperte Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende, spricht von einem strukturellen Versagen der Finanzaufsicht, zumal die Vorwürfe durch Informanten und Presseberichte schon länger bekannt waren.
Es ist wirklich skandalös, dass die BaFin nicht nur viel zu wenig gemacht hat, sondern da, wo sie etwas gemacht hat, in die falsche Richtung tätig gewesen ist und die Aufklärer angegriffen hat, statt den Vorwürfen wirklich nachzugehen.
Diese Kritik trifft auch die Wirtschaftsprüfergesellschaft EY, vormals Ernst & Young, die erst vor wenigen Tagen erstmals überhaupt Zweifel angemeldet hat, nachdem zuvor alle Abschlüsse des Unternehmens nahezu kommentarlos abgesegnet wurden.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hätte den Vorwürfen gegen Wirecard intensiver nachgehen müssen und sie hat letzten Endes diese Luftbuchungen nicht genug hinterfragt,
sagt am Morgen im Deutschlandfunk Professor Wolfgang Gerke vom Bayerischen Finanzzentrum. Auf die Wirtschaftsprüfer rollt jetzt eine Klagewelle zu, weil sich Anleger betrogen sehen, und die Europäische Kommission will darüber hinaus von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA auch prüfen lassen, ob die deutsche Finanzaufsicht BaFin bei der Kontrolle über den Zahlungsdienstleister versagt hat, wie sie heute in Brüssel angekündigt hat. Das könnte am Ende sogar in einer aufsichtsrechtlichen Anweisung für die deutsche Finanzaufsicht münden. BaFin-Chef Felix Hufeld soll bereits am kommenden Mittwoch im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages Rede und Antwort stehen.
Volker Fintermer aus Berlin. Der russische Regisseur Kirill Serebrennikov gilt als regierungskritisch. Heute stand er mit 3 Mitangeklagten in Moskau vor Gericht, weil sie angeblich Fördergelder im Wert von umgerechnet 1,6 Millionen Euro unterschlagen haben sollen. Die Staatsanwaltschaft hatte 6 Jahre Haft beantragt. Das Gericht hat den Regisseur schuldig gesprochen. Serebrennikov muss zwar nicht ins Gefängnis, aber die Strafe ist dennoch hoch, sagt unser Russland-Korrespondent Tilko Gries.
3 Jahre Bewährung für Kirill Serebrennikov und eine Geldstrafe von 800.000 Rubel, was etwa 10.000 Euro entspricht. Für die Mitangeklagten Alexei Malobrodsky und Juri Itin verhängte das Gericht ebenfalls Bewährungs- und Geldstrafen. Gegen die 4. Angeklagte, Sophia Apfelbaum, ist das Verfahren wegen Verjährung eingestellt worden. Doch einer der Unterstützer will in die Freude der Umstehenden nicht so recht einstimmen. Er äußert sich nachdenklich. Ich denke, die Leute sind unschuldig. Gegen sie dürfte es keine ausgedachten Vorwürfe geben. Und wenn es nun schuldig heißt, dann heißt das doch schon viel. Wir hören ja, dass es etliche Beschränkungen gibt. Und diese Beschränkungen und Auflagen haben sich dann auch auf dem Platz vor dem Gericht langsam herumgesprochen und sie haben es in sich. Serebrennikov wird Russland bis auf Weiteres nicht verlassen dürfen. Er sowie Malobrodsky und Itin müssen zusätzlich dem Staat eine Summe erstatten, die nach Ansicht der Richterin als Schaden entstanden war. Es ist eine große Summe, etwa 1,7 Millionen Euro. Am heutigen Abend ist unklar, wie die Verurteilten diese Zahlung werden leisten können. Und dann ist es kurz nach 17 Uhr Ortszeit, als Kirill Serebrennikov das Gerichtsgebäude verlässt. Haltet die soziale Distanz ein und steckt euch nicht gegenseitig an, appelliert er durch seine schwarze Gesichtsmaske hindurch an die vielen Menschen um ihn herum. Sie stehen dicht gedrängt. Für die Wahrheit muss man kämpfen, sagt der Regisseur und bahnt sich dann den Weg vom Gericht weg. Alle 3 Verurteilten haben angekündigt, das Urteil anfechten zu wollen. Der Regisseur, 50 Jahre alt, gehört zu den unbequemeren Künstlern Russlands. Er ist einer, der stets den Dialog über die Landesgrenzen hinaus gesucht hat. Er ist nicht dafür bekannt, mit dem Staat auf Konfrontation gegangen zu sein, sagt Ilya Yashin, ein Moskauer Oppositionspolitiker. Kirill unterscheidet sich von der Mehrheit der altdenkenden Regisseure. Er versucht wirklich, unser Leben durch die Kunst und seine künstlerischen Einfälle zu verändern. Offensichtlich gefällt das nicht allen. Offensichtlich haben sich Leute im Kreml gefunden, die eine solche Bewegung nicht wollen. Dass dieses Urteil von oben vorgegeben wurde, ist angesichts des abhängigen russischen Justizsystems eine naheliegende Vermutung. Doch Beweise dafür gibt es nicht. Aber gerade diese Undurchsichtigkeit macht das Verhältnis des russischen Staates zu seinen Bürgern oft aus. Ganz gleich, ob sie Regisseur sind oder nicht.
Und zum Ende müssen wir noch einen Blick nach Glasgow werfen. Dort hat es bei einer Messeattacke offenbar 3 Tote gegeben. Thomas Speckhofen.
Ein viertes Opfer, ein Polizeibeamter, liegt nach Angaben der Polizei mit Verletzungen im Krankenhaus. Der Täter wurde von bewaffneten Sicherheitskräften erschossen, das hat die Polizei inzwischen bestätigt. Zu den Hintergründen der Tat ist bislang nichts bekannt. Sie ereignete sich offenbar heute Mittag gegen 2 Uhr Ortszeit, 3 Uhr in Deutschland, im Treppenhaus eines Hotels in der Innenstadt von Glasgow. Mehrere Straßenzüge rund um das Hotel wurden abgesperrt. Die Polizei in Glasgow sagt, die Situation sei unter Kontrolle, für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr. Sie solle aber die Gegend rund um das Hotel meiden.
Und das waren die Informationen am Abend. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Philipp May. Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald.